Breitband Topic.
Crowdfunding, das meint im Web 2.0 das Finanzieren von Projekten mit Hilfe vieler kleiner Spenden von Fans, Freunden oder Firmen. Dafür gibt's dann nicht nur das Gefühl, an etwas Tollem gemeinsam teilgehabt zu haben oder einen feuchten Händedruck, sondern auch ein besonderes, meist geldwertes Dankeschön. Ja, was kommt dabei heraus? Diese Art der Finanzierung durch die Community, die macht zum Beispiel Filme, Musikalben oder auch andere kreative Projekte möglich. Ein Fünftel des Crowdfundings findet auf diversen Webseiten statt. Wo und wie das Ganze funktioniert, das erklärt Bettina Rehmann.
Hi, my name is Simon and I'm the director of a feature documentary about the founders of the world's largest file-sharing site.
Für die Postproduktion seiner Doku wollte der schwedische Regisseur Simon Klose über Kickstarter.com 25.000 Dollar sammeln. Sein Pledge Drive, übersetzt Spendenaufruf, in Form eines Videos war erfolgreich. Am Ende wurden es sogar 50.000 Dollar, die doppelte Summe. Kickstarter.com gilt international als Vorbild. Auf der größten amerikanischen Crowdfunding-Plattform wurden seit ihrem Start Mitte 2009 bereits etwa 20 Millionen Dollar für Projekte zugesagt. Als Projektinitiator kommt man aber nicht einfach so an das Geld der Internetgemeinde. Drei Konzepte sind beim Crowdfunding essentiell: das Alles-oder-nichts-Prinzip, die Gegenleistungen und die Projektvorstellung. Stellt der Künstler sein Projekt auf die Plattform, sei es auf Kickstarter.com oder auf der neuen deutschen Seite startnext.de, legt er fest, wann ein bestimmtes Budget erreicht werden soll. Kommt es nicht in voller Höhe zusammen, platzt die Finanzierung. Geld wird nur dann transferiert, wenn am Tag der Deadline die Summe erreicht ist. Das Alles-oder-nichts-Prinzip soll so eine Unterfinanzierung vermeiden.
Wenn jemand das Projekt mit 10 Euro finanziert, bekommt er eine Nennung im Abspann. Wenn jemand das mit 20 Euro finanziert, dann bekommt er die DVD mit Unterschrift. Und wenn jetzt das Budget zum Beispiel nur mit 50% erreicht wird, dann geht das Geld wieder direkt zurück an den Unterstützer. Das ist eine Sicherheit, dass der Künstler nicht gezwungen wird, die Dankeschöns auszuliefern, um ihn also nicht in zusätzliche finanzielle Schwierigkeiten zu bringen.
Und es sichert auf der anderen Seite, dass das Projekt umgesetzt wird und der Unterstützer auch sein Dankeschön bekommt. Die individuellen Gegenleistungen sind ein Grund zu spenden. Laut Tino Kressner von startnext.de jedoch nicht der einzige.
Es gibt jetzt zwei Plattformen, die uns bekannt sind weltweit, die eben auch eine Gewinnbeteiligung ausschreiben. Aber das ist nicht die Motivation. Die Motivation beim Crowdfunding ist es, schon frühzeitig beim Film mitmachen zu können, den Künstler unterstützen zu können und Teil eines kreativen Projektes zu werden.
Der Künstler muss die potenziellen Spender mit seiner eigenen Überzeugung anstecken. Denn je überzeugender und transparenter der Aufruf ist, desto höher sind auch die Chancen, von der anonymen Masse im Netz unterstützt zu werden.
Das war Bettina Rehmann über das Crowdfunding, und mit eben dieser anonymen Masse im Netz und dem Phänomen des Crowdfundings hat sich Carsten Wenzlaff beschäftigt. Er ist Mitarbeiter von vorwärts.de und Mitbegründer des Instituts für Kommunikation in sozialen Medien. Was genau ist Sinn und vor allem Chance des Crowdfundings? Das wollten wir von ihm wissen. Zunächst die Frage, warum überhaupt beteiligen sich Leute finanziell an solchen Projekten?
Die Frage ist, warum sollten sie sich nicht beteiligen? Also es ist eigentlich ganz normal, dass man für Sachen, die man wichtig findet, die man unterstützen will, auch Geld gibt. Ich glaube, das ist ein ganz natürliches Verhalten von Menschen. Und deswegen ist es eigentlich nur konsequent, dass das jetzt im Netz auch umgesetzt wird. Es ist einfach einfacher geworden, das zu machen. Und man sieht ja auch, dass das unglaublich viele Crowdfunding-Plattformen gibt, die alle möglichen Zwecke unterstützen. Und es ist eher sozusagen verwunderlich, dass es noch Leute gibt, die davon noch gar nichts gehört haben.
Ist es vielleicht auch so ein bisschen eine Sehnsucht nach einer Welt, in der man sich nicht alles teilen muss oder in der man so ein bisschen davon absehen kann, von dem Diktat des Marktes, und sich irgendwann seine eigene Produktwelt zusammenstellt, weil man sich über Crowdfunding-Portale das gesucht hat, was man wirklich unterstützen will und wirklich haben möchte?
Ich weiß nicht, ob das so eine Sehnsucht ist. Ich glaube, die Leute wollen für Dinge, die sie finden im Netz und die sie unterstützen wollen, etwas bezahlen und wollen aber auch ernst genommen werden, dass das ein sichtbares Ergebnis hat. Und wenn man dieses Ergebnis dann auch vorzeigen kann, dann hat man auch damit Erfolg. Das sieht man halt bei den Filmen oder bei Mode-Crowdfunding-Plattformen oder was immer. Dann, wo man genau sieht, okay, ich helfe jetzt mit meiner kleinen Spende weiter, dann hat man da wirklich große Erfolge mit.
Es ist ja nicht im klassischen Sinne eine Spende, sondern quasi eine Investition. Es gibt eine Gegenleistung. Wie wichtig ist die denn in diesem Zusammenhang?
Also ich glaube, dass die Gegenleistung schon immer da sein muss. Es hat keine Gegenleistung, so wie wenn man irgendwo investiert, dass man dann Miteigentümer wird oder so eine Aktie kauft, sondern die Gegenleistung kann auch einfach immateriell sein, manchmal einfach nur ein Dankeschön. man sieht wirklich, dass die Crowdfunding-Projekte die erfolgreichsten sind, wo witzige Gegenleistungen gemacht werden, wo man irgendwie, das ist nicht so ein 0815, keine Ahnung, eine signierte CD oder sowas, sondern wo die Künstler zum Beispiel auf eine Party einladen. Und dann funktioniert das auch. Und das ist natürlich auch logisch, weil die Leute, die sich daran beteiligen, wiederum ernst genommen werden wollen.
Was glauben Sie, wie wichtig ist für denjenigen, der am Crowdfunding teilnimmt, die Community, also dieses Bewusstsein darüber zu haben, ich unterstütze zusammen mit vielen anderen Leuten ein Projekt?
Das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Teil, weil es gab ja auch schon früher Crowdfunding-Projekte, wo es noch nicht diese ganzen Web 2.0-Mechanismen gab. Die Freiheitsstatue, die wurde auch zum Teil finanziert mit so 1 bis 5 Dollar Spenden, die Pulitzer eingesammelt hat über seine Zeitschriften und dazu aufgerufen hatte. Und da war aber das anders, dass die Leute gar nicht mitbekommen hat, wer dann noch mitgespendet haben. Und jetzt merkt man, dass wenn Leute sehen, wer im Freundeskreis für ein Projekt spendet, dann führt das sofort zu einer größeren Reaktion. Die Herausforderung ist dann immer, über diesen unmittelbaren Freundes- und Familienkreis hinauszukommen. Also viele kleinere Projekte, die kriegen so ihre Anschubfinanzierung, aber die Schwierigkeit besteht wirklich, wildfremde Leute davon zu überzeugen, dass das klappt. Und das funktioniert natürlich mit den Web 2.0-Prinzipien, funktioniert das, aber nicht bei allen Projekten.
Jetzt haben Sie gerade schon selbst in die Vergangenheit verwiesen. Also Crowdfunding ist keine niegelnagelneue Idee, sondern dieses Prinzip gibt es schon. Aber dennoch, wenn man sich anschaut, dass es jetzt im Web 2.0 immer mehr passiert, würden Sie sagen, es ist vielleicht sogar ein Demokratisierungsprozess der Kulturförderung, der da gerade stattfindet?
Ja, das auf jeden Fall. Es ist vor allem eine Emanzipation der Leute, die Inhalte generieren. Das heißt, irgendwie Musiker, Künstler, Modedesigner, Softwareentwickler, die können sich jetzt wirklich aussuchen, welche Form sie sich finanzieren lassen wollen. Über Beteiligungsmodelle, klassische Form, oder über Vermittler wie Verlage oder Labels oder sowas, oder ob sie solche Crowdfunding-Plattformen nutzen. Das ist sozusagen ein wichtiger Trend. Aber es ist, glaube ich, einfach nur ein alter Mechanismus, der jetzt im Netz neu entdeckt wird.
Wie wichtig ist denn auf dieser Seite des Crowdfundings das Thema Vertrauensbildung und Emotionalisierung?
Man merkt, dass die Projekte am erfolgreichsten sind, die A, ein konkretes Projekt haben und die auch so ungewöhnlich sind, dass die Leute sagen, oh, das finde ich cool, das finde ich klasse. Mhm. Die Emotionalisierung braucht man als ersten Schritt. Und dann die Vertrauensbildung, die muss plattformübergreifend sein. Man muss glauben, dass die Betreiber dieser Plattform in der Lage sind, mit dem Geld auch umzugehen, dass das Geld auch wieder zurückgezahlt wird. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen arbeiten ja verschiedene Crowdfunding-Plattformen mit Banken zusammen oder anderen institutionellen Geldgebern, um dieses Vertrauen auch zu schaffen.
Und welche Rolle spielt dabei die Größe der Fanbase?
Ich würde sagen, das ist keine allzu wichtige Größe. Es ist einfacher, wenn man schon eine Gruppe an Fans hat, die man mitbringen kann. Es hilft auch, wenn man dann beim nächsten Crowdfunding-Projekt den nächsten Schritt geht und dann wieder die Fans wieder neu motiviert. Das hilft. Aber es ist nicht so, dass nur die großen Künstler, nur die großen Bands und Musiker oder sowas in der Lage sind, Crowdfunding zu nutzen, oder nur große Institutionen, ganz im Gegenteil. Es gibt zum Beispiel irgendwie ein Tanzprojekt, was über Crowdfunding so die einzelnen Aufführungen finanziert, und die machen im Jahr 3 Crowdfunding-Projekte und finanzieren dafür immer 1.000 Euro, 2.000 Euro, und die Unterstützerzahl, die wächst jedes Mal. Und das ist halt dann wichtig, sozusagen diese Kontinuität.
Aber glauben Sie, gerade bei diesen kontinuierlichen Projekten ist es wichtiger, das Geld, was man bekommt, oder tatsächlich die Öffentlichkeit, die man generiert über Crowdfunding?
Das Interessante ist, dass gescheiterte Crowdfunding-Projekte trotzdem erfolgreich sind. Sie lernen trotzdem viel darüber, wie sie kommunizieren im Web und was sie auch falsch gemacht haben, und schaffen trotzdem eine Verbindung zu ihren Fans. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, dass halt Crowdfunding sich nicht nur auf diesen finanziellen Aspekt bezieht, sondern ganz stark auch einen Marketing-Aspekt hat, aber auch einfach so einen menschlichen Aspekt, dass man auf einmal die Leute kennenlernt, die etwas unterstützen. Also zum Beispiel ein Beispiel ist Cancer Research UK, wo man über Crowdfunding Krebsforschung unterstützen kann. Und die Leute teilen dort ihre Geschichten mit, warum sie zum Beispiel in ihrer Verwandtschaft Probleme mit Krebs hatten und dann bestimmte Krebsforschung unterstützen wollen, mit ganz kleinen Beiträgen. Und die Forscher, die dann an diesen Projekten arbeiten, die sagen, das finden sie so wichtig, zu erfahren, warum Menschen sie unterstützen, diesen persönlichen Bezug, der halt unabhängig ist von dem finanziellen.
Das heißt, Crowdfunding kann also wirklich in allen Lebens- und Geschäftsbereichen stattfinden.
Ich glaube, am schwierigsten ist es für Prozesse, so ein Crowdfunding einzusetzen. Also man muss immer ein konkretes Ziel haben, und eine Institution einfach so sich zu unterstützen zu lassen, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Deswegen haben gerade Verlage oder Labels, also die klassischen Vermittler zwischen den Inhaltanbietern und den Konsumenten, so ein Problem, weil sie sich erst überlegen müssen, wie kann ich jetzt aus meinem normalen Alltagsgeschäft einzelne Projekte rauslösen, wo ich halt finanziell Unterstützung suchen will per Crowdfunding.
Aber was heißt es tatsächlich für diese klassischen Mittelsmänner, also zum Beispiel Verlagsmitarbeiter und Labelmitarbeiter von ganz klassischen Plattenlabels zum Beispiel? Müssen die Angst kriegen vor dem Crowdfunding? Können die irgendwann überflüssig werden, weil alle alles selbst organisieren und finanzieren?
Ich glaube nicht. Ich merke halt irgendwie, dass es fast in allen Branchen, wo Crowdfunding mehr und mehr eine Rolle spielt, also sei es jetzt so in dem klassischen Fundraising über Stiftungen und so weiter, als auch bei Museen, da findet eigentlich eine sehr unaufgeregte Debatte daran, wie man Crowdfunding integriert in den ganz normalen Bereich, wie man Fundraising macht. Was passieren wird, ist, dass die Mittelsmänner, die nicht diese neuen Tools einsetzen oder nicht lernen, damit umzugehen, schon in den Hintergrund gedrängt werden, weil die Künstler und die Leute, die Inhalte produzieren, sehr genau gucken, dass Verlage, Labels in der Lage sind, das einzusetzen. Also ich habe sehr viele Interviews gemacht bei der All Together Now, wo die Künstler gesagt haben, ich suche mir ein Label raus, das in der Lage ist, mitzudenken, wie ich meine Fans bei der Produktion mitnehme, auch finanziell. Und wenn das Label es nicht kann, dann gehe ich da nicht hin.